Berenice, du warst vor 20 Jahren bei den Protesten und der Blockade des Bundestags dabei. Wie bist du da eigentlich damals hingekommen überhaupt?
Ja, ich habe 1990 mein Abitur gemacht und bin da am Überlegen gewesen, was ich denn studieren wollen würde, und bin dann im Rahmen einer DGB-Demo auf ein Flugblatt gestoßen zur Änderung des damaligen Ausländergesetzes. Bis dato hatte ich von einem Ausländergesetz nicht wirklich etwas mitbekommen. Ich habe dieses Flugblatt dann gelesen und war erschüttert über die Formulierungen, die sich dort fanden, die den Gesetzestext eben wiedergegeben haben. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, wie da über Menschen gesprochen wurde, in welchen Formulierungen. Ja, das hat mich zutiefst schockiert. Ich empfand das als eine sehr rassistische Sprache. Und das ist immer im Hintergrund geblieben. Und als ich dann ein Jahr später angefangen habe zu studieren, habe ich mich aus diesem Grund dann für das Studium der Rechtswissenschaft entschieden. Gleichzeitig gab es ja 1991 massive Ausschreitungen gegen Flüchtlinge, unter anderem in Hoyerswerda, dann später auch in Rostock-Lichtenhagen. Das führte dazu, dass Flüchtlinge aus den damaligen neuen Bundesländern nach Berlin geflüchtet sind, weil sie einfach Angst um ihr Leben hatten aufgrund der rassistischen Ausschreitungen, die von der Bevölkerung und der Polizei ja zumindest hingenommen worden sind, wenn nicht sogar unterstützt worden. Und diese Flüchtlinge sind dann nach Berlin gekommen und ein Teil von ihnen ist an der Universität, an der Technischen Universität Berlin aufgenommen worden von Studierenden. Und ich war damals an der Freien Universität Berlin und wir haben eine Unterstützergruppe gegründet und haben da überlegt, wie wir die Situation der Flüchtlinge da unterstützen können. Und in dieser Gruppe haben wir uns dann auch intensiv mit der aktuellen Gesetzgebung und der Situation von Flüchtlingen in Deutschland beschäftigt. Und das führte dann letztendlich dazu, dass wir zur Änderung des Grundgesetzes Veranstaltungen gemacht haben und eben auch zusammen zu der Demo der Blockade des Bundestages in Bonn gefahren sind, als dann die Sitzung im Bundestag stattfinden sollte, auf der diese Änderung beschlossen werden sollte.
Die Änderung kam ja auch nicht aus dem Nichts. Also ich meine, da waren ja vorher schon relativ viel Rhetorik am Start in zweierlei Richtungen. Einerseits eben rein zahlenmäßig, das Boot ist voll. Andererseits eher in so eine Richtung von Scheinasyl, Scheinasylanten, Asylmissbrauch in diese beiden Richtungen. Das wurde ja auch in den Nachrichten relativ stark gefeatured. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Zum einen, weil wir eben diesen Prozess intensiv verfolgt haben und ja auch von den Flüchtlingen erfahren haben, was ihre Situation ist. Wir waren in den Wohnheimen und gleichzeitig man dann abends, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung, die Angaben in der Tagesschau gesehen hat, dass die Flüchtlingszahlen wieder angestiegen sind. Und in meiner Erinnerung ist das quasi ein wöchentlicher Bericht, dass die Zahlen wieder angestiegen sind mit entsprechenden Bildern. Wurde das untermalt? Ich erinnere mich, dass in den neuen Bundesländern Umfragen durchgeführt worden sind, was die drängendsten sozialen Probleme sind und an Stelle 1 dann meistens immer die Arbeitslosigkeit kam und dann kamen andere soziale Probleme. Und ein halbes, dreiviertel Jahr später war dann das sogenannte Ausländerproblem schon an der zweiten Stelle, obwohl tatsächlich in den gesamten neuen Bundesländern, ja, so wie es bis heute ist, 0, weiß ich nicht, Prozent Nichtdeutsche dort sich befinden. Das hat sehr deutlich gezeigt, was für eine starke öffentliche Kampagne da gefahren wurde und wie effektiv das war.
Zu der Blockade in Bonn, da wart ihr dann ja mit eurer Gruppe. Woran erinnerst du dich daran? Wie war denn das?
Ja, also ich erinnere mich einerseits daran, dass wir schon das Gefühl hatten, dass da einige Leute ja tatsächlich erschienen sind und wir schon das Gefühl hatten, die Gesellschaft gibt da eine Antwort, dass wir das nicht wollen. Und andererseits dominierte ein starkes Gefühl der Frustration, weil wir einfach nicht nachvollziehen konnten, warum insbesondere die Abgeordneten der SPD so leichtfertig dieses Grundrecht bereit waren, massivst einzuschränken.
Die Blockade war ja auf eine Art erstmal insofern ein Erfolg, wenn ich das noch richtig irgendwie erinnere, als dass es für die Abgeordneten ja nicht möglich war, auf dem herkömmlichen Weg irgendwie zum Bundestag zu kommen. Also das wurde, wenn ich das richtig noch zusammenkriege, damals hatte ja schon so was Demütigendes, dass die sozusagen teilweise auf dem Wasserweg mit Schlauchbooten oder mit Booten dann da irgendwie zum Plenarsaal gefahren werden mussten. Das hatte natürlich auf eine Art eine starke symbolische Kraft, aber andererseits war es eben dann auch nur symbolisch in dem Sinne, ne? Also man hat dann nochmal sozusagen ein letztes Zeichen, man ist dagegen, aber substanziell zu ändern war da natürlich nichts mehr, oder? Oder wie war die Stimmung bei euch, als ihr da hingefahren seid?
Ja, das stimmt, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Also einerseits das Gefühl, doch das irgendwie geschafft zu haben, diese Blockade, und andererseits zu sehen, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, dass das einerseits als eine starke Niederlage empfunden worden ist. Andererseits denke ich, ist es wichtig, diese Dinge sich dann auch über eine längere Perspektive anzuschauen. Es gab eine breite Diskussion damals. In Berlin fand dann dieses Basso-Tribunal zum Asylrecht in Europa statt. Das hätte es ohne die Abschaffung des Asylgrundrechts bzw. massive Einschränkung des Asylgrundrechts nicht gegeben. Und ich habe jetzt von jemandem erfahren, der in Borderline Europe aktiv ist, einer Menschenrechtsorganisation, die sich um die Flüchtlinge, die sich mit Flüchtlingen beschäftigt, dass im Rahmen dieses Tribunals in Berlin es zum ersten Mal deutsch-osteuropäische Kontakte gab zwischen NGOs, zwischen verschiedenen Organisationen, die sich mit Flüchtlingen beschäftigen. Das heißt, da ist schon ein gesellschaftliches Netzwerk entstanden, von dem wir bis heute auch profitieren.
Ganz kurz für die Hörerinnen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, Basso-Tribunal.
Ja, also es gab 1993 oder 94, da erinnere ich mich jetzt nicht ganz genau, ein gesellschaftliches Tribunal in der Nachfolge der Russell-Tribunale, wo quasi ein symbolisches Gerichtsverfahren durchgeführt worden ist und es Zeuginnen in Form von Flüchtlingen gab, Sachverständige, die sich zur Situation der Flüchtlinge geäußert haben. Es gab einen Ankläger, es gab eine Verteidigerin und eine international besetzte Jury, die am Ende dann das Urteil zum Asylrecht in Europa gesprochen hat. Wir hatten da verschiedene vier Länderbeispiele. Ja, und das ist damals in den Medien ganz gut begleitet worden. Und wie gesagt, das hat zu vielen Vernetzungen geführt. Leute, die damals aktiv waren, mit denen arbeite ich noch heute zusammen.
Dann vielleicht mal sozusagen wieder zurück zu den Änderungen zur faktischen Abschaffung, wie auch immer man es jetzt nennt. Was waren denn eigentlich die zentralen Neuerungen, die mit der Einführung von Artikel 16a eingeführt worden sind?
Ja, das fundamentale Neue war, dass mit der Grundgesetzänderung in Form eines ergänzenden Absatzes um Deutschland herum ein Gürtel sicherer Drittstaaten geschaffen wurde. Das heißt, es wurde gesagt, wenn jemand nach Deutschland kam, dann bist du ja automatisch vorher durch Frankreich, Belgien, Holland, Polen, wie auch immer gereist. kann ja gar nicht anders sein, es sei denn, du bist mit dem Flughafen, mit dem Flugzeug gekommen. Und weil du durch eines dieser Länder gereist bist, hättest du ja die Möglichkeit gehabt, auch dort einen Asylantrag zu stellen. Es war ja gar nicht notwendig, dass du bis nach Deutschland kommst. Du hättest in diesen anderen Ländern einen Asylantrag stellen können und eben auch sollen. Das ist die Idee dieses Drittstaatenkonzepts, dass der Flüchtling möglichst nah zu seinem Herkunftsland einen Asylantrag, einen Schutzantrag stellen soll. Mit dieser Begründung hat Deutschland praktisch über Nacht aus dem grundgesetzlichen Flüchtlingsschutz 90%, 95% der Flüchtlinge herauskatapultiert. Ja, weil die Flüchtlinge eben alle über den Landweg nach Deutschland kommen und das nicht tun können, ohne ein anderes europäisches Land zu durchqueren. Ich erinnere mich, dass Herbert Leuninger damals von Pro Asyl gesagt hat, Flüchtlingsschutz in Deutschland gibt es nur noch für Personen, die mit dem Fallschirm über Deutschland
in die Lüneburger Heide abspringen. Oder
ja, genau so war die Formulierung, um das so zu versinnbildlichen. Gleichzeitig ist es so, und deswegen ist es eben nicht ganz zutreffend, wenn man von der Abschaffung des Asylrechts spricht, dass der Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht eingeschränkt wurde. Letztendlich ist er schon eingeschränkt worden, weil die Konsequenzen aus dieser Grundgesetzänderung zu verschiedenen Gesetzesänderungen führte, die dann die Flüchtlinge doch auch in ihren Rechten beschränkt. Aber es führte nicht dazu, dass Flüchtlinge keinen Asylantrag mehr in Deutschland stellen konnten. Es führte nur dazu, dass, wenn sie einen Asylantrag gestellt haben und eben wie 95% der Flüchtlinge vorher durch ein anderes Land gereist sind, sie nur noch das damals sogenannte kleine Asyl bekommen haben. Das führte dazu, dass die Flüchtlinge ihre Familien nicht nachholen konnten, keine Arbeitserlaubnis zunächst hatten und einen sehr schlechten Aufenthaltsstatus und auch einer räumlichen Beschränkung unterlagen. Ja, und man muss sich das vielleicht an einem Beispiel nochmal ganz deutlich machen. Zwei kurdische Mandanten, die beide in der Türkei im Gefängnis gesessen haben und verfolgt worden sind. Der eine hat es geschafft, mit dem Flugzeug zu kommen nach Deutschland. Der andere eben über den Landweg in einem Lastwagen versteckt. Der eine bekommt volles Asylrecht nach Artikel 16a Grundgesetz, hat eine Anerkennung, bekommt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, darf sofort arbeiten und darf seine Familie nachholen. Ja, den Ehemann, die Ehefrau und die Kinder. Was natürlich für die Flüchtlinge elementare Bedeutung hat, wie für alle Menschen. Der andere, genau die gleichen Fluchtgründe, bekommt einen sehr viel schlechteren Aufenthaltsstatus, darf sich nur dort aufhalten in dem Landkreis, wo er eben zugewiesen worden ist, und beziehungsweise in dem Bundesland, und kann seine Familie nicht nachholen. Eine absurde Unterscheidung, die mit nichts rechtlich zu rechtfertigen ist. Das führte dazu, dass in den Asylverfahren neben dem eigentlichen Fluchtgrund auf einmal der Reiseweg eine ganz massive Bedeutung erfahren hat. Das heißt, viele Fragen in diesem Asylinterview, wo die Leute ihre Geschichte schildern sollen, beschäftigten sich auf einmal damit, wie ist jemand gekommen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass Flüchtlinge in der Regel keinen Reisepass haben, kein Visum haben, sondern eben irgendwie mit irgendjemandens Hilfe hierher kommen und das natürlich auch in der Regel nicht dokumentieren können und also zum Beispiel erzählen, dass sie mit dem Flugzeug gekommen sind und das wurde ihnen dann nicht geglaubt. Und dann hatten wir gerichtliche Verfahren nur über die Frage, ist jemand mit dem Flugzeug gekommen oder nicht, dass der verfolgt war und dass sie Anspruch hat auf volles politisches Asyl, keine Frage. Aber das hatte auf einmal eine große Relevanz. diese Absurdität, diese Ungleichbehandlung dann auch in den späteren sozialen Rechten, Familiennachzug, ist dann ohne jegliche große Diskussion klammheimlich 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz rückgängig gemacht geworden. Die letzten Auswirkungen werden jetzt mit dem neuen aktuellen Richtlinienumsetzungsgesetz auch abgeschafft.
Du hattest ja jetzt irgendwie in deinem Beispiel die Reisewege erwähnt. Gleichzeitig ist 1993 ja auch das sogenannte Flughafenverfahren als zentraler Baustein eingeführt worden. Auch das hat ja heute noch große Bedeutung, auch auf europäischer Ebene. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, also der grundgesetzliche Schutz für Flüchtlinge ist für diejenigen, die über den Landweg kamen, abgeschafft worden. Das heißt, der Zugang zum Asylrecht des Grundgesetzes ist nur noch für diejenigen, die dann zum Beispiel über die Flughäfen einreisen können. Und um diese Lücke zu schließen, anders kann man das eigentlich kaum formulieren, ist 1993 extra ein verschärftes Flughafenverfahren eingeführt worden. Das führte dazu, dass Flüchtlinge aus dem Flugzeug steigen und einreisen wollen und sich auch auf deutschem Territorium befinden, eben am Flughafen, im Check-out oder Check-in, wie auch immer, und rechtlich fingiert wird, sie seien noch gar nicht eingereist. Was eine vollkommen absurde Konstruktion ist. Diese Fiktion der Nicht-Einreise führte dazu, dass quasi ein vorgeschaltetes Verfahren durchgeführt wird, in verkürzter Form, ob denn dieses Asylgesuch, dieses Asylbegehr stichhaltig ist. Und erst wenn das für positiv befunden wurde, durfte eine Einreise erfolgen. Und dieses Verfahren, ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, das ist ja nicht korrekt, weil dieses Verfahren haben wir bis heute und wir kämpfen bis heute um die Abschaffung dieses Verfahrens. Ja, und bevor ich dazu vielleicht noch was sage, es gab von Pro Asyl unter anderem auch eine Kampagne zu eritreischen Flüchtlingen, die eingereist sind, deren Einreise wurde nicht gestattet. Die sind postwendend zurück abgeschoben worden nach Eritrea, kamen dort in Haft, sind gefoltert worden. Und beim zweiten Anlauf, als es ihnen nochmal gelang, auch aufgrund massivster Proteste von Menschenrechtsorganisationen wieder einzureisen, ist ihnen dann die Wiedereinreise gestattet worden. Dieses Flughafenverfahren ist ein rechtsstaatswidriges Verfahren mit extrem verkürzten Fristen, wo all das, was normal ist, nicht gilt. Auf der europäischen Ebene gab es einen Vorschlag der Kommission, das Flughafenverfahren abzuschaffen. Insbesondere Deutschland oder vielleicht sogar fast nur Deutschland wehrt sich massiv dagegen, obwohl die tatsächliche Bedeutung des Flughafenverfahrens nicht erheblich ist. In Berlin hatten wir in den letzten Jahren ein oder zwei oder auch mal drei Personen. Das waren dann zum Beispiel Syrer, wo es unproblematisch war, dass die Einreise erlaubt worden ist. Gleichzeitig besteht da aber ein Apparat, der, so zeigt es die politische Diskussion, auch genutzt werden soll. Und das ist absolut rechtsstaatswidrig und ein großes Problem bis heute.
Wir sind ja jetzt quasi schon mitten bei der Frage, was sich eigentlich so verändert hat in der Situation der Flüchtlinge, die hier angekommen sind oder auch bis heute hier ankommen, und eben aber auch zur Frage von, was hat sich verändert in der anwaltlichen Praxis. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen bei so am Flughafen? Also es reist jemand ein. Was bedeutet denn diese verkürzten Fristen, dieses schnelle Verfahren? Also so als praktisches Moment.
Ja, das bedeutet, die Person reist ein, durchläuft die Passkontrolle und hat für die Bundespolizei, die da die Kontrolle dann durchführt, ersichtlich ein falsches Dokument oder gar kein Dokument und äußert gegenüber diesem Bundespolizisten, ich möchte einen Asylantrag stellen, oder sagt gar nichts. Der würde dann versuchen, einen Dolmetscher zu organisieren und es käme eine polizeiliche Vernehmung aufgrund illegaler Einreise. Wenn dann in dieser Vernehmung der Flüchtling äußert, ich möchte einen Asylantrag stellen, muss die Bundespolizei das an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die zuständige deutsche Asylbehörde, weiterleiten. Sobald dieser Antrag beim Bundesamt eingeht, muss innerhalb von 48 Stunden ein Interview durchgeführt werden, in dem der Flüchtling seine Asylgründe schildert. Das Problem ist nun unter anderem, ja, wir müssen uns vorstellen, ich nehme mal das Beispiel einer Syrerin, die geflüchtet ist. Das sind ja Menschen, die oft vor polizeilicher Verfolgung fliehen, vor staatlicher Gewalt. Als erstes, was ihnen dann in Deutschland begegnet, ist eine Festnahme durch Polizeibeamte, die weder besonders geschult sind, noch Herkunftsinformationen haben. Das führt zu einer ganz massiven Verunsicherung. Und es ist auch nach den europäischen geltenden Richtlinien zwingend vorgesehen, dass es die Möglichkeit der anwaltlichen Beratung gibt, dass es die Möglichkeit gibt, auch die psychische Situation eines Flüchtlings festzustellen. Das alles ist innerhalb von 48 Stunden gar nicht möglich. Ja, wenn die Person reist Freitagabend ein, dann ist Wochenende, dann wird am Montag ein Interview durchgeführt. In dieser Kürze der Zeit ist es nicht möglich, zum Beispiel anwaltlichen Beistand zu organisieren. Es gibt viel Erfahrung am Flughafen Frankfurt-Main mit diesem Flughafenverfahren. Da gibt es inzwischen eine Struktur, die allerdings auch rein zivilgesellschaftlich organisiert ist. Also der Staat hat sich da sehr rausgezogen und es kann eben dazu führen, dass es lange Aufenthalte im Transitbereich gibt. Ja, wenn zum Beispiel Unterlagen besorgt werden müssen, um das Fluchtgeschehen zu dokumentieren oder zu beweisen, das alles ist auch nicht möglich. Und wenn man sieht, dass im gerichtlichen Verfahren oft die Entscheidungen der Behörde aufgehoben werden und Leute im gerichtlichen Verfahren dann doch Asyl bekommen, wo es von der Behörde abgelehnt worden ist, dann kann man sehen, wie dramatisch das ist, wenn da der Rechtsweg so eingeschränkt ist, weil auch hier wieder ganz massiv verkürzte Fristen gelten. Ja, das sind so die Kernprobleme des Flughafenverfahrens.
Du hast jetzt ja so für die anwaltliche Praxis so geschildert, irgendwie das Flughafenverfahren als im Prinzip radikalste Form der rechtsstaatswidrigen Verkürzung von Rechtsschutzmöglichkeiten. Wenn man mit Anwältinnen und Anwälten, die im öffentlichen Recht tätig sind, spricht, die aber jetzt keine Ahnung von Aufenthalts- und Asylrecht haben, die fallen irgendwie mehr oder weniger immer vom Glauben ab, weil das, was anwaltliche Praxis normal Standard ist, im Asylverfahren allgemein ja extrem verkürzt ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also Flughafenverfahren ja, aber das ist ja ein Problem, was sich generell durch das Asylverfahrensgesetz und die Rechtsschutzmöglichkeiten für Geflüchtete durchzieht.
Ja, ich habe da in der Tat eine ganz lustige, in Anführungsstrichen lustige Anekdote dazu. Ich bin mal an einem Wochentag abends von einem Flüchtlingsrat aus, ich weiß nicht, ich glaube Niedersachsen, ganz aufgeregt angerufen worden, dass am nächsten Tag eine Abschiebung eines Flüchtlings nach Griechenland im Rahmen dieses Dublin-II-Verfahrens durchgeführt werden soll und man könne den Anwalt nicht erreichen mehr, aber der hätte eine Nachricht zukommen lassen, das sei kein Problem, denn er hätte ja noch gar keinen Bescheid bekommen und ohne Bescheid kann es ja keine Abschiebung geben. Was komplett richtig ist, wenn man sich in einem normalen verwaltungsrechtlichen Verfahren befindet. Nicht so, im Asylverfahren und insbesondere nicht im Dublin-II-Verfahren. Das wird sich für die Zukunft unter Umständen etwas ändern, aber in der Vergangenheit war es so, dass der die Abschiebung anordnende Bescheid einem anwaltlich vertretenen Flüchtling nicht etwa über den Anwalt zugeschickt worden ist, sondern der Flüchtling, wenn er zum Beispiel in Haft war, bekam morgens um 7 den Bescheid ausgehändigt, indem er erstmals erfahren hat, dass sein Asylverfahren hier nicht durchgeführt wird und dass er jetzt abgeschoben wird. Dann ist der Flüchtling um 8 in das Flugzeug gesetzt worden und der Anwalt hat am nächsten oder am übernächsten Tag per Post den Bescheid bekommen, in dem drin steht, dass sein Mandant hier kein Asylverfahren durchführen darf.
Da war der aber dann schon weg.
Da ist der Flüchtling dann aber schon weg gewesen. Und das war dem Kollegen offensichtlich nicht bekannt, der dieses Mandat bearbeitet hatte. Ich habe dann den einstweiligen Rechtsschutzantrag gestellt. Das fiel Gott sei Dank in die Zeit, als das Bundesverfassungsgericht schon untersagt hatte, dass Abschiebungen nach Griechenland stattfinden dürfen. Der Kollege hat mich dann ganz aufgeregt am nächsten Tag angerufen. Es stellte sich heraus, dass das ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht war. Und der konnte, das war das, was du eben beschrieben hast, überhaupt nicht fassen, dass es eine Abschiebung geben könne, ohne dass er als Anwalt vorher darüber eine Kenntnis bekommt.
Du hast eben jetzt sozusagen schon erwähnt, Dublin II, wir sind jetzt schon, befinden uns schon auf der europäischen Ebene. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was denn mit diesem Dublin-System eigentlich gemeint ist oder was das bedeutet.
Ja, wir hatten ja schon über die Drittstaatenregelung gesprochen, die 1993 eben ins Grundgesetz aufgenommen worden ist und dafür Deutschland festgestellt hat, kein Grundrecht auf Asyl für diejenigen, die durch andere europäische Länder nach Deutschland kommen. 2003 ist dann die Dublin-II-Verordnung von den europäischen Regierungschefs verabschiedet worden. Und Dublin-II regelt das, was Deutschland zuvor schon geregelt hat, quasi nochmal auf der europäischen Ebene, indem gesagt wird, der Staat, wo der Flüchtling den ersten Gebietskontakt hat, der soll ausschließlich für das Asylverfahren zuständig sein. Also verkürzt formuliert, der Staat, der schuld ist, dass der Flüchtling überhaupt nach Europa gekommen ist, der soll dann bitteschön auch gefälligst das Asylverfahren durchführen. Das heißt, der Staat, der ein Visum gegeben hat oder eine Aufenthaltserlaubnis erteilt hat oder eben seine Grenze so nicht sichert, dass Flüchtlinge da oder in das Land gelangen, soll eben auch das Asylverfahren durchführen. Das führt zu einem System innereuropäischer Abschiebungen, weil Flüchtlinge dann in die Länder zurückgebracht werden, zwangsweise, wo sie zuerst registriert worden sind innerhalb Europas. Das führt natürlich dazu, dass Staaten wie Frankreich oder Deutschland, die sich eben in der Mitte von Europa befinden, in eine sehr komfortable Situation geraten, weil die meisten Flüchtlinge eben logischerweise dann an den Außengrenzen Europas stranden. Das ist im Prinzip das, was Dublin II regelt. Gleichzeitig muss man feststellen, dass die Umsetzung von Dublin II auf der nationalen Ebene, also so wie Deutschland das dann umgesetzt hat, wiederum eine ganz massive Verschärfung gewesen ist, die so von der Dublin II-Verordnung nicht vorgesehen war. Ja, also das berührt insbesondere auch die Frage des effektiven Rechtsschutzes. Aus der Dublin II-Verordnung ist eigentlich schon herauszulesen, dass der Flüchtling ein Recht auf effektiven Rechtsschutz haben soll. Der deutsche Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, ins Gesetz hineinzuschreiben, dass es effektiven Rechtsschutz gegenüber Stellung im Rahmen des Dublin II-Verfahrens nicht gibt. Das führt dazu, dass ein Flüchtling keinerlei rechtliche Möglichkeiten hat, sich gegen seine Abschiebung nach Italien, Schweden, wo auch immer zu wehren. Wenn man gleichzeitig weiß, dass jemand, der zum Beispiel aus Afghanistan geflüchtet ist, einen Onkel in Norwegen hat, oder jemand, die aus Syrien kommt und ihren Bruder, weil der ein Jahr vorher geflohen ist und nun mal in Frankreich gelandet ist, nach schrecklichen Erlebnissen gerne wiedersehen möchte und auch gerne dort leben möchte, wo der Bruder ist, dann kann man sich vorstellen, dass das für die Betroffenen ganz massive Belastung und Einschränkung ihrer Rechte ist. Gleichzeitig muss man einfach feststellen, dass es in Europa kein einheitliches Asylsystem gibt und auch keine nur annähernd vergleichbaren Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge. Und das zeigt sich auch in den Anerkennungszahlen, die teilweise bis zu 50, 60, 70% auseinanderliegen.
Ja, bezogen auf bestimmte Herkunftsländer, oder?
Genau, bezogen auf Herkunftsländer, also zum Beispiel ja, tschetschenische Flüchtlinge in Polen. Ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist da die Anerkennungsquote so bei 5%. In Deutschland ist das ungefähr, ja, wenn man jetzt die gerichtlichen Verfahren dazu nimmt, vielleicht kommt man so auf 30% oder sogar noch mehr. Das heißt, das zeigt, wie elementar unterschiedlich offensichtlich die Asylverfahren sind. Denn wenn sie vergleichbar wären, müssten die Anerkennungszahlen für Flüchtlinge ja auch einigermaßen vergleichbar sind. Das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich droht vielen Flüchtlingen in vielen europäischen Ländern lange Haft, wenn sie einen Asylantrag stellen. Es hat dazu geführt, dass einige Verwaltungsgerichte oder auch schon viele Verwaltungsgerichte eigentlich entgegen des Gesetzestextes sagen, es muss hier die Möglichkeit des Rechtsschutzes geben, wenn jemand sagt, wenn ihr mich überstellt, so wie zum Beispiel in Italien, dann stehe ich auf der Straße.
Heißt das eigentlich auch sozusagen, dass es unterschiedliche, also liegen die unterschiedlichen Zahlen auch daran, dass einfach die unterschiedlichen Länder verschiedene Positionen haben, jetzt politische Positionen, jetzt bei deinem Beispiel Tschetschenien oder so? Also spiegelt sich darin auch eine politische Wahrnehmung wider oder ist es tatsächlich sozusagen in erster Linie die Art des Asylverfahrens, die Fluchtwege und so weiter? Da kann man das sowieso nicht sagen.
Also ich denke schon, dass da politische Überzeugungen direkt oder indirekt auf jeden Fall immer auch eine Rolle spielen. Also das spielt eine Rolle und gleichzeitig ist natürlich die Art des Asylverfahrens auch nochmal ausschlaggebend. Mir ist das zum Beispiel aus Polen nicht bekannt, dass die Flüchtlinge tatsächlich eigene Anwältinnen und Anwälte haben. Ja, sondern tatsächlich ist es so, es gibt da 3, 4 NGOs, für die dann wiederum 2, 3, 4 Anwältinnen und Anwälte arbeiten, die auch sehr engagiert sind und das gut machen, gleichzeitig aber für alle Flüchtlinge in Polen zuständig sind. Und das macht natürlich einen ganz großen Unterschied aus, ob ich wie hier meine Mandantin von Anfang bis Ende begleite und rechtlich beraten kann und darauf hinwirken kann, dass das Bundesamt einen Attest zur Kenntnis nimmt oder aber mit dem Bescheid noch wartet oder aber nachweise, dass die Dolmetscherin, die die Anhörung übersetzt hat, schlecht war. Das alles sind Dinge, die kann ein Flüchtling nicht alleine vortragen. Das ist unmöglich und ich denke, da kann man schon sagen, dass die Länder, die das so nicht kennen, dass die Flüchtlinge eigene Anwältinnen und Anwälte haben, schon das für die Flüchtlinge schwieriger ist, da ihre Rechte auch geltend zu machen.
Wir hatten ja angefangen mit der Entscheidung des Bundestages 93. Jetzt sind wir 2013. Kannst du noch mal was dazu sagen, wie sich, du hattest schon erwähnt, wie sich die Drittstaatenregelung quasi über diese sogenannte Dublin-II-Verordnung in das europäische Asylrecht quasi reingeschlichen hat. Kannst du noch mal sagen, was jetzt sich ändert? In den Medien war in den letzten Wochen davon die Rede, dass es nach Dublin II jetzt die sogenannte Dublin III-Regelung geben soll, die diese problematischen Institute ja auch noch weiter fortschreibt. Kannst du das vielleicht also mal so kurz sagen, was jetzt von der Idee da beschlossen worden ist im Hinblick auf zukünftige Asylverfahren in Europa? Weil damit schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zu dieser 93er Drittstaatenregelung, der Einführung der Drittstaatenregelung in Deutschland.
Ja, also es ist so, dass die Europäische Kommission unter anderem dieses Dublin-II-System immer wieder untersucht hat, inwieweit es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und das Gleiche gilt auch für die europäischen Regierungschefs, ja, die zuletzt, als das Stockholmer Programm verabschiedet worden ist, was sozusagen ein Fahrplan ist für die Schaffung des europäischen Asylsystems, da festgestellt haben, dass das ganze System nicht wirklich funktioniert. Und der damalige schwedische Migrationsminister hat das dann auf den Punkt gebracht, ich glaube, das war 2007, dass es für den Flüchtling in Europa wichtiger ist, wo er einen Asylantrag stellt, als der Grund, aus dem er einen stellt. Ja, und treffender kann man das nicht formulieren, und das ist bis heute so, und das ist auch den Verantwortlichen absolut bewusst. Die Mittelmeerstaaten haben versucht durchzusetzen, dass es eine Art Moratorium gibt, dass Dublin ausgesetzt wird für eine Zeit. Ja, so kleine Staaten wie Malta zum Beispiel, dass die Flüchtlinge weiterreisen dürfen. Dagegen hat sich insbesondere Deutschland ganz massiv gewehrt. Die Europäische Kommission hatte auch vorgeschlagen, nochmal deutlich die Rechte der Flüchtlinge im Dublin-Verfahren zu stärken. Auch hier ist sie insbesondere auf starken deutschen Widerstand gestoßen. Und man muss sagen, dass jetzt die sogenannte Dublin-III-Verordnung eben eine sehr weichgespülte Fassung des ursprünglichen Entwurfs der Kommission ist. Im Wesentlichen wird sich etwas im Rahmen der Fristen ändern, innerhalb derer die Staaten agieren müssen und Überstellungen vornehmen müssen. Es wird eine Form des Rechtsschutzes obligatorisch eingeführt. Der Innenausschuss des Bundestages hat hierauf auch schon reagiert und jetzt einen Entwurf verabschiedet, der jetzt Rechtsschutzmöglichkeiten im Dublin-Verfahren vorsieht, die aber so erheblich erschwert sind, dass man da keinesfalls von einem Durchbruch sprechen kann oder sagen kann, die Flüchtlinge haben jetzt tatsächlich effektiven Rechtsschutz. Man wird das für die Zukunft sehen, wie wir damit umgehen können. Aber ja, festzuhalten ist, dass die Chance vertan wurde, es mit Dublin III auf die gravierenden Missstände in Europa in Bezug auf Flüchtlinge zu reagieren.